Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Aus dem Skiurlaub in Ischgl wird wohl erstmal nix. Österreich greift über Weihnachten und Silvester zu Grenzkontrollen und Einreisequarantäne auch vorher schon und danach auch noch ein paar Tage. Also die Hürden für Urlaub und Reisen sind damit fast unüberwindbar in Österreich. Aber auf die Kanaren oder nach Madeira könnt ihr fliegen. Verena von Keitz ist unsere Reiseplanerin heute Abend für alle, die extremes Fernweh haben. Wobei, Verena, können wir Reisen wirklich empfehlen?
Nein, können wir natürlich nicht. In der derzeitigen Situation sollten wirklich besser alle zu Hause bleiben, auch wenn das immer wie so Moralapostel klingt. Aber natürlich können wir uns ein bisschen in Gedanken vielleicht inspirieren lassen. Und die Reiseportale bieten tatsächlich Reisen eben an. Und wir gucken einfach mal, ob das eine gute Idee ist, dahin zu fahren.
Hier im Podcast zum Update geht es aber auch gleich um Begnadigungen in den USA. Der Präsident, der hat ja das Recht, Menschen zu begnadigen. Und der ehemalige Sicherheitsberater Michael Flynn, der im Kongress in Befragungen gelogen hatte und dafür verurteilt wurde, den hat Donald Trump begnadigt.
Andere schmoren gerade im Gefängnis und drücken sich selbst die Daumen, dass sie auch noch auf die Liste kommen.
Und da sprechen wir auch darüber, ob Donald Trump Familienmitglieder oder auch sich selbst vorab begnadigen kann. Und wir wollen im Update wissen, wie führt man eigentlich ein perfektes Selbstgespräch? Welche Fragen stellt man sich da selbst? Und wie antworten wir uns selbst so, dass wir nicht mit uns selbst in Streit geraten? Ach Quatsch, es geht um ganz praktische Beispiele.
Wie oft gehen Studenten auf und ab und gehen einfach nochmal die Präsentation durch und sagen sie sich einfach selber laut vor? Es hilft einfach, deine Gedanken zu sortieren und dich einfach so vorzubereiten und dich zu beruhigen.
How-to-Selbstgespräche an einsamen Pandemietagen. Auch das hört ihr im Podcast zum Update vom 2. Dezember 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Verena und ich, wir haben ja diese Woche schon ein wenig gescherzt, nachdem das Wort des Jahres 2020 am Montag Corona-Pandemie wurde, gekürt wurde. Da haben wir für ein Wort des Jahres 2021 plädiert, nämlich für das Wort, Verena?
Urlaub!
Ja, wir wissen, wir sollen momentan nicht privat verreisen. Viele haben aber echt das Bedürfnis, rauszukommen, was anderes zu sehen. Große Sehnsucht nach Reisen. Auf den Reiseportalen, da gibt es auch eine Reihe von Angeboten, zum Beispiel in die Sonne, an den Strand können wir. Legal, ohne Quarantäne. Verena von Keitz hat sich das für euch genauer angeschaut. Was sind das denn für Reiseziele, die trotz Corona-Pandemie momentan um Urlauber buhlen?
Also das sind vor allem die Kanarischen Inseln, die sind als einziger Teil Spaniens kein Risikogebiet und auch Madeira, das zu Portugal gehört, ist der einzige Teil des portugiesischen Landes, der vom Auswärtigen Amt nicht als Risikogebiet eingestuft ist. Also wenn du aus diesen Regionen zurückkehrst nach Deutschland, musst du, Stand heute, nicht in Quarantäne. Das ist natürlich verlockend, genauso wie die Aussicht eben auf Sonne und Strand. Allerdings gibt es Auflagen für die Einreise, denn Deutschland ist ja selbst Risikogebiet, insofern wollen sich die Urlaubsregion natürlich schützen. Und deshalb musst du inzwischen einen negativen PCR-Test bei der Einreise vorlegen, der nicht älter sein darf als 72 Stunden.
Und wenn ich so ein Testergebnis dabei habe, da steht, ich bin Corona-SARS-CoV-2 negativ, dann kann ich ja schön Urlaub machen und Corona erstmal hinter mir lassen?
Also schön Urlaub machen, das Wetter und die Landschaft genießen, bestimmt. Es sind auch viele Restaurants und Bars und Geschäfte geöffnet, wobei manche dann wiederum auch nicht aufhaben, weil eben zu wenige Touristen da sind. Natürlich gibt es trotzdem viele Auflagen. Also es gibt auf den Kanaren und auf Madeira eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Ausnahmen gibt es ein paar, wenn du was isst oder trinkst, also im Restaurant an deinem Tisch. Wenn du dich am Strand niederlässt, also hinsetzt oder hinlegst, beim Baden im Meer oder im Pool. Und sonst, wenn du Individualsport machst, zum Beispiel joggst, dann musst du keine Maske aufsetzen. Ansonsten gilt immer Maskenpflicht. Die DPA berichtet, dass viele Hotels auf den Kanaren strenge Hygieneauflagen haben. Das Besteck ist zum Beispiel eingeschweißt. Du kriegst Einweghandschuhe, mit denen du dir dann das Essen auf den Teller legen kannst. Also Masken fallen lassen und vergessen, dass uns die Pandemie im Griff hat. Das, würde ich sagen, sieht anders aus. Das kannst du auch hier nicht.
Aber die Menschen können Wärme, können Sonne und Strand genießen. Beim Winterurlaub, da sieht es dagegen etwas düster aus, oder?
Ja, Österreich hat ja heute angekündigt, dass vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine 10-tägige Quarantäne für alle Einreisenden aus Risikogebieten gilt, also auch für Deutsche. Außerdem sind die Hotels und Gaststätten in den Skiorten geschlossen. Andersherum hatte Bayern auch schon die Regelung eingeführt, dass selbst Leute, die nur für einen Tag nach Österreich fahren, danach 10 Tage in Bayern in Quarantäne müssen, weil Österreich Risikogebiet ist. Also das ist alles nicht so richtig urlaubsfreundlich. Im Moment besteht zwar die Möglichkeit, in die Schweiz zu fahren. Da gibt es gerade keine Quarantäne für Menschen, ist nicht vorgesehen, die aus Risikogebieten einreisen. Aber naja, ist halt die Schweiz.
Ja, die Schweiz wird kritisiert, weil sie bisher wohl recht laxe Auflagen hat und hatte und deshalb hohe Fallzahlen ist. Deshalb vielleicht keine so gute Idee, dorthin zu fahren?
Ja, zumal das Schweizer Parlament am Freitag auch über schärfere Maßnahmen diskutieren wird. Also auch da weißt du eben nicht, was in der nächsten Zeit beschlossen wird.
Wir merken, wir müssen die Urlaubsträume weiterhin nach vorne verschieben auf 2021, den Sommer 2021 vielleicht.
Ja, dafür spricht vieles. Also Sommer, ich sage vielleicht auch schon mal Frühling mit besserem Wetter, da könnten die Zahlen runtergehen. Wir haben ja nur noch die absehbaren Impfungen gegen Corona, da könnte sich die Situation auch weiter entspannen. Deshalb werben die Urlaubsportale gerade auch mit Reisen nach überall hin in dieser Zeit. Wobei, das ist manchmal irreführend. Du gehst auf die Startseite und da wird überall mit Top-Angeboten geworben, in die Türkei, nach Mallorca oder Mexiko. Und du denkst, ah, da kann ich jetzt hinfliegen. Und wenn du genau guckst, dann ist aber eben der Zeitpunkt, der angegeben wird, erst ungefähr Anfang März oder Anfang April 2021. Auch da, wenn du so eine längerfristige Reise jetzt schon buchen willst, rät die Verbraucherzentrale, dass du dich vorher genau über die Stornierungsbedingungen informierst. Denn einfach dadurch, dass sich die Lage ständig ändert, ist es einfach schwer vorauszusehen, wie die Lage denn nun in 3 oder 4 Monaten tatsächlich sein wird im jeweiligen Land.
Reiserücktrittversicherung?
Denk mal vielleicht im ersten Moment, aber auch die greift ja nur, wenn du aus bestimmten Gründen eine Reise nicht antreten kannst. Zum Beispiel, weil ein Angehöriger oder eine Angehörige gestorben ist oder du selber krank wirst.
Also, wenn ich an Covid-19 erkranken sollte, dann würde die greifen?
Auch nicht unbedingt. Da musst du auch genau in die Vertragsbedingungen gucken. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass einige Versicherungen Krankheit durch eine Pandemie als Reiserücktrittsgrund in ihren Verträgen ausschließen.
Also viele sind urlaubsreif und können im Moment tatsächlich verreisen auf die Kanaren und nach Madeira zum Beispiel. Alles andere bleibt wirklich schwierig. Informationen waren das von Verena von Kai.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Schauspieler Elliot Page, der schreibt vor rund 24 Stunden bei Twitter folgendes: Hi friends, I want to share with you that I'm trans. My pronouns are he, they and my name is Elliot. Auf alten Filmplakaten zum Beispiel von X-Men oder von Inception oder aus dem Film Juno, da steht Elliots alter Name Alan Page. Und da sind wir auch schon beim sehr spannenden Thema. Der Name, der alte Name, der Umgang mit dem alten Namen, benutzen wir den noch? Sagen wir, der Mensch hieß doch mal anders? Also der Umgang mit der Vergangenheit. Über die Berichterstattung über diesen Tweet regen sich nämlich viele Transgender-Personen auf. Und einer von ihnen, Autor Linus Giese, von ihm wollten wir wissen oder wollen wir wissen heute Abend, wie sprechen wir denn ganz generell über Transpersonen und zwar ohne jemanden zu verletzen? Hallo Linus, grüß dich. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Du hast dich heute auch aufgeregt. Über was genau? Was waren aus deiner Sicht Fehler in Berichterstattungen, die dich und wahrscheinlich auch andere triggern?
Also ich habe mich heute vor allen Dingen über eine Berichterstattung aufgeregt, die ich gestern Abend entdeckt hatte. Und da wurde nicht nur der alte Name verwendet, sondern auch stellenweise das falsche Pronomen oder einfach auch die falschen Geschlechtszuweisungen. Also es wurde zum Beispiel von Schauspielerin gesprochen. Und das hat mich einfach sehr geärgert, weil ich finde, oder ich kann verstehen, dass das für viele Medien irgendwie noch immer schwer ist, irgendwie darüber angemessen richtig zu berichten. Aber da hatte ich das Gefühl, da lief irgendwie wirklich einfach alles schief. Also das hätte man eindeutig besser machen können. Und was ich halt einfach sehr schade fand, war, dass diese Meldung, in der der alte Name, die falschen Pronomen genannt wurden, das war eben eine Originalmeldung, die von der dpa kam. Und ich so als Laie verstehe das immer so, dass diese Meldung dann eben an ganz viele Redaktionen geht. Und so war das eben nicht nur in einer Zeitung, sondern in ganz vielen Zeitungen. Also das Problem fängt eben dann schon ganz vorne an, wenn einer es falsch macht, dass dann eben ganz viele davon abschreiben. Und darüber hinaus, das sage ich nur noch mal ganz kurz, habe ich mich auch geärgert, dass in vielen Berichten zum Beispiel das Wort transsexuell vorkommt, weil das auch eher so ein bisschen veraltet ist und nur noch so als Selbstbeschreibung dient. Und da ist es auch eher so, sagt man eher trans mittlerweile. Und genauso wie, das habe ich, glaube ich, bei der Süddeutschen Zeitung geschrieben, sie haben geschrieben, Elliot Page bekennt sich dazu, trans zu sein. Und da denke ich auch mal so, man bekennt sich irgendwie einer Tat oder man bekennt sich zu einer Religion oder so, aber man bekennt sich eigentlich nicht zu seiner Identität. Das finde ich auch immer sehr störend bei so einer Berichterstattung. Worte wie bekennen, gestehen, offenbaren, finde ich alles unpassend.
Outen? Was wäre mit outen?
Outen, finde ich, wenn man sagt, er outet sich, finde ich das okay. Aber auch da läuft immer vieles so ein bisschen durcheinander, weil manche Menschen irgendwie dann von Outing sprechen. Aber solange du eben selbstbestimmt diesen Schritt an die Öffentlichkeit gehst, ist es halt ein Coming Out und kein Outing. Ja.
Oder man sagt einfach, er sagt, er sei trans. Punkt.
Genau, oder man sagt einfach, er sagt, er sei trans oder er ist trans und dann sollte es eigentlich reichen.
Jetzt ist es ja so, du hast auch gerade vom alten Namen gesprochen. Ihr sprecht auch von Dead Names, also toten Namen. Elliot Pages Dead Name, sein früherer Name. Das ist aber auch der Name, mit dem er Bekanntheit erlangt hat. Und ich habe diesen alten Namen jetzt einmal benutzt. Mein Job ist es ja, den Hörerinnen und Hörern zu erklären, worum es geht und um wen es geht. Aber in Zukunft, da könnten wir ja den Dead Name dann auch irgendwann weglassen. Also einfach gar nicht mehr Bezug nehmen auf die Vergangenheit.
Ja, also das wäre natürlich mein Wunsch. Also ich glaube, so mein oder der Wunsch vieler Transmenschen ist es eben, dass nicht immer wieder der alte Name genannt wird. Ich habe das jetzt auch irgendwie über den Tag hinweg so ein bisschen wahrgenommen, dass manche quasi gesagt haben, das wird jetzt, dieser alte Name wird nur im Kontext so des Coming Outs jetzt einmal verwendet und dann werden die Medien ab dann immer quasi jetzt den richtigen Namen verwenden. Und das klingt zwar ganz gut, aber so richtig glauben kann ich das nicht, wenn ich zum Beispiel die Berichterstattung über Menschen wie Chelsea Manning oder Caitlyn Jenner verfolge, von denen heutzutage immer in vielen Berichten immer noch häufig der alte Name erwähnt wird. Also in den meisten Artikeln über Chelsea Manning steht dann irgendwo noch, hieß früher so und so.
Aber
obwohl das Outing, Coming Out quasi 8 Jahre her ist.
Du kannst verstehen, dass Medien immer bemüht sind, zu erklären oder zu sagen, um wen geht es da nochmal und möglichst alle Menschen mitzunehmen.
Ja, und
ne?
Da glaube ich, ist unglaublich wichtig, wenn JournalistInnen anfangen würden, so ein bisschen vielleicht um die Ecke zu denken. Also hängt das irgendwie, muss man diese Transferleistung wirklich immer über den Namen machen oder reicht es nicht zum Beispiel auch zu sagen, Chelsea Manning wurde bekannt dadurch, dass sie diese Dokumente von WikiLeaks weitergegeben hat. Reicht das nicht, um zu wissen, um diese Person geht es? Also reicht es zum Beispiel auch bei Elliot Page nicht zu sagen, einfach, der Schauspieler ist bekannt geworden durch seine Rolle in Juno und Umbrella Academy. Die Menschen, die dann den Elliot Page kennen in seinen früheren Rollen, die wissen dann ja, über wen gesprochen wird. Und die, die ihn nicht kennen, denen hilft ja auch der Name nicht. Also Ja,
eine Sache, die mir wichtig ist und wir werden gerade schon so lang, weil es so spannend ist. Ja. Elliot Page, der schreibt ja, seine Pronomen seien he and they. Mit den Pronomen, die nicht eindeutig binär sind, also eindeutig weiblich und männlich zuzuordnen sind. Ist das in Deutschland natürlich ein bisschen schwieriger? Was nutzen wir denn am besten in Deutschland?
Wir müssen im Deutschen leider auch they nutzen. Oder was heißt leider? Ich glaube, solange es quasi im Deutschen noch keine irgendwie in Anführungsstrichen allgemeingültige Alternative gibt, wäre es einfach am besten, dass wir auch they nutzen und einfach quasi auch hören, was wünschen sich Menschen. Also ich arbeite jetzt auch mit einer Person zusammen, die zum Beispiel sagt, die nutzt gar keine Pronomen. Und das ist natürlich eine Gewöhnung, aber man versucht es dann einfach umzusetzen.
Linus Giese über Elliot Page, der Schauspieler aus Juno, Inception und X-Men. Er sagt, er sei trans, schreibt er auf Twitter. Wir haben darüber gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einen Truthahn hat er vergangene Woche schon begnadigt. So machen US-Präsidenten das kurz vor Thanksgiving. Sich selber wird er auch gern begnadigen. Das zumindest glauben einige amerikanische Journalistinnen und Journalisten. Trump droht ja nach seiner Amtszeit ja so das ein oder andere Justizverfahren. Aber auch Freunde von Trump oder Familienmitglieder, die wollen begnadigt werden. Sein ehemaliger Sicherheitsberater Michael Flynn ist schon begnadigt worden. Und heute dann der Verdacht, dass es Schmiergeld Zahlungen für Begnadigungen von anderen Mitarbeitern geben soll. Die US-Justiz will das jetzt überprüfen. Darüber sprechen wir mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln mit dem Schwerpunkt US-Politik. Guten Abend.
Grüße, Herr Günther.
Das klingt alles nach einer großen Runde Begnadigungen da gerade in den USA rund ums White House. Geht das so einfach?
Das geht so einfach. Der Präsident darf begnadigen, aber man glaubt es gar nicht. Präsident Trump ist ein ganz zurückhaltender Begnadiger. Es gab nur einen Präsidenten in der letzten Zeit, der ähnlich wenige Begnadigungen vorgenommen hat wie er. Und das war Präsident Bush Vater. Alle anderen, die haben richtig hohe Zahlen da vorzuweisen. Und Trump ist da wirklich ein bisschen zurückhaltend. Wer weiß, was noch kommt.
Zurückhaltend bei normalen Menschen, die vielleicht wegen einem Drogendelikt oder so im Knast sitzen. Wie sieht es jetzt eventuell bei der eigenen Familie oder bei den engen Beratern aus?
Also bei den Beratern, da hat er schon ein paar begnadigt. Michael Flynn haben Sie schon erwähnt, aber auch Roger Stone oder Joseph Arpaio, die sind dabei. Und andere schmoren gerade im Gefängnis und drücken sich selbst die Daumen, dass sie auch noch auf die Liste kommen. Und was Trump im Vorhinein machen will, er will präventiv begnadigen. Nämlich seine beiden Söhne, Donald und Eric, seine Tochter Ivanka und ihren Mann Jared Kushner. Und das, weil man in der Trump-Familie fürchtet, dass Joe Biden das Justizministerium nutzt, um über diese Familie herzuziehen und irgendwas zu finden, sich zu rächen für das, was sie die letzten 4 Jahre gemacht haben.
Aber glauben Sie daran? Also hat Joe Biden da überhaupt ein Interesse dran oder will er da nicht eher Frieden?
Nicht wirklich. Also es ist ja auch so, dass Trump da wirklich einen Verfolgungswahn hatte, ne? Dass das Justizministerium hinter ihm her gewesen ist. Das ist ja so nicht gewesen. Aber wir wissen ja nicht, wie viel ungute Ereignisse sie am Stecken haben. Nee, jetzt habe ich mich rumgemogelt um das Wort. Und dann kann man das präventiv machen. Und es ist wirklich zu vermuten, dass Trump das mit seiner Familie macht und den einen oder anderen Berater, zum Beispiel Giuliani, dort noch mit in den Kreis nimmt.
Seinen Anwalt Rudy Giuliani. Könnte Trump auch sich selbst begnadigen oder so ganz kurz hinten raus noch Mike Pence zum Präsidenten machen, also zurücktreten und Mike Pence begnadigt ihn?
Also ob er sich selbst begnadigen kann, ist umstritten. Das Justizministerium hat das einmal geprüft bei Richard Nixon. Da haben sie gesagt, nee, das kann er eigentlich nicht. Er kann nicht Richter in der eigenen Sache sein. Aber ehrlich gesagt, das weiß keiner, weil es noch nie ein Präsident gemacht hat und das oberste Gericht das noch nie geprüft hat. Mike Pence, wenn er denn entweder Acting President wäre oder wirklich Präsident wäre, er könnte Donald Trump begnadigen.
Was halten Sie von dieser neuen Meldung, dass es angebliche Schmiergeldzahlungen gegeben haben soll? Hey, President, hier hast du ein paar Dollar, bitte begnadige mich dafür aber.
Ach, das hat mich sofort an Bill Clinton erinnert. Bei dem gab es das nämlich. Mark Rich war ein Investmentbanker und seine Frau hatte kräftig spendiert für die Präsidentenbibliothek und sonst was. Und am letzten Tag hat eben Bill Clinton Mark Rich begnadigt, der damals aus den USA geflohen war. Das hat so ein Geschmäckle. Und es gibt immer Geschichten, wo man bei Präsidenten sagt, ja, begnadigt er ihn oder jetzt nicht. Zum Beispiel hat Donald Trump einen ehemaligen Mitarbeiter von Vizepräsident Cheney begnadigt, den Präsident Bush nicht begnadigen wollte und Cheney war völlig sauer. Oder man hat bei Obama gewartet, ob er nicht Edward Snowden begnadigt. Hat er nicht gemacht, aber am letzten Amtstag 330 Personen begnadigt.
US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einige Begnadigungen und es geht auch um seine eigene Begnadigung. Darüber haben wir gesprochen mit Thomas Jäger von der Uni Köln, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt US-Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Teams und Skype und Zoom-Schalten sind rum für heute. Mit der Mama haben wir vielleicht schon telefoniert, mit der besten Freundin gefacetimed. Und mit wem unterhalten wir uns jetzt irgendwie? Menschen sind zum Teil ganz alleine zu Hause. Da bleibt nur eins, nämlich das Selbstgespräch. Das hat nicht gerade den besten Ruf. Wer ständig mit sich selber redet, der gilt so ein bisschen als verschroben, ne? Aber unser Autor Martin Krinner, der ertappt sich auch neuerdings, aber auch früher schon, dabei, dass er sich selber ins Gespräch einlädt und dann ein bisschen quatscht. Und er hat uns heute ein Lob auf das Selbstgespräch geschrieben oder vielleicht doch eher ein Lob auf sich selber. Naja, wir können jedenfalls mal lauschen, was Martin zu erzählen hat.
Von außen betrachtet, muss ich zugeben, sieht das Ganze ja schon immer so ein bisschen komisch aus. Gestern erst habe ich auf der Straße wieder einen Jungen gesehen, der war vielleicht so 16, 17 Jahre alt und er hat auf dem Weg von der Schule nach Hause wild vor sich hingeschimpft. Er war alleine unterwegs und trotzdem hat er laut lamentiert mit Zornesfalte auf der Stirn und sein rechter Zeigefinger ging wild gestikulierend durch die Luft. Der Junge hatte also ganz eindeutig was zu verarbeiten.
Der Psychologe Vygotsky nennt das eine egozentrische Äußerung. Ja, es geht jetzt einfach mal nur um mich. Ja, und indem wir eben diese Gedanken mal in Worte fassen, geben wir ihnen eine handfeste Form. Ja, es macht es einfacher, damit zu arbeiten. Das ist ein Coping-Mechanismus.
Also etwas, das uns hilft, mit einer schwierigen Situation fertig zu werden, sagt die Münchner Psychologin Laura Klimetzki. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wir streiten uns mit jemandem, trennen uns, ohne uns vorher wieder zu versöhnen, können es dann aber einfach nicht gut sein lassen. Und weil der oder die andere dann aber nicht mehr da ist, verfallen wir in so eine Art Frustrationsmonolog. So ein Selbstgespräch muss jetzt aber nicht immer ein inneres Streitgespräch sein. Klar, im klassischen Selbstgespräch denken wir einfach nur laut. Und das lernen wir schon relativ früh, erzählt Laura.
Die ersten Situationen, in denen wir mit uns selber reden, sind die, in denen wir als Kinder spielen.
Wenn wir uns also mal so 3-, 4- oder 5-jährige Jungs und Mädels vorstellen, die einfach nur alleine in ihrem Zimmer sitzen und Lego-Klötze aneinander bauen, die murmeln auch häufiger mal einfach so vor sich hin.
Die Räder müssen hier hin oder nee, dann, nein, nein, dann dorthin. Ah nein, wir müssen nochmal neu anfangen, ja? Und dann geht's los. Das ist ein lautes Nachdenken, das wird dann später einfach stiller und dann wird es tatsächlich zum Selbstgespräch, so wie wir das normalerweise auch als Erwachsene manchmal tun.
Tja, so wie ich zum Beispiel. Vor allem dann, wenn ich ganz einfache Dinge mache. Beim Autofahren, beim Geschirrspülen, beim Wäscheaufhängen, da ertappe ich mich ganz oft dabei, wie ich mir selber Sachen laut erkläre. Natürlich nicht, wie man den Gang einlegt oder dass ich Koch- und Buntwäsche nicht zusammenwaschen soll, aber naja, so kompliziertes, zwischenmenschliches Zeugs halt. Oder, was auch häufig vorkommt, ich gehe einen Vortrag nochmal durch, den ich demnächst halten muss.
Wenn du beispielsweise ein schwieriges Gespräch vor dir hast oder du hast zum Beispiel eine Präsentation. Ja, wie oft gehen Studenten auf und ab und gehen einfach nochmal die Präsentation durch und sagen sie sich einfach selber laut vor. Es hilft einfach, deine Gedanken zu sortieren und dich einfach so vorzubereiten und dich zu beruhigen. Ja, Wissenschaftler haben sich das mal angeguckt und es ist wichtig, wer hat dich geprägt in deiner Kindheit? Hoffentlich war das vielleicht ein Lehrer, der irgendwie ruhig und neutral gesagt hat, tief durchatmen, du schaffst das. Ja, und wenn das dich geprägt hat, dann redest du eben auch mit einer ähnlichen Stimme mit dir selbst. Also auch ruhig und sagst, okay, hey, kein Problem, ich schaffe das, das wird ein gutes Gespräch.
So ein Selbstgespräch ist also unter Umständen sogar ziemlich nützlich. Es hilft mir, mich zu konzentrieren, meine Gedanken auf die Kette zu bekommen und manchmal führt es sogar dazu, dass ich einen fremden Standpunkt besser nachvollziehen kann, weil ich mir fremde Argumente nochmal vor Augen führe und unter Umständen sogar meine Meinung ändere. Und da hat so ein Selbstgespräch noch einen weiteren großen Vorteil. Ich kann sie mit jedem führen. Und damit meine ich wirklich mit jedem. Mit der Freundin, die sauer auf mich ist, mit dem Chef, der zu viel von mir verlangt, mit der Oma, die letztes Jahr gestorben ist, oder sogar mit Leuten, die es in echt gar nicht gibt. Was weiß ich, mit Meister Yoda zum Beispiel oder mit dem Biografen, der garantiert niemals bei mir vorbeikommen wird, um meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Die Fantasie hat da freien Lauf. Es gibt allerdings auch eine Grenze, meint Laura.
Wenn man dich gar nicht mehr rausbekommt aus so einem Selbstgespräch, also wenn du hier jemanden anschaust und der ist ständig nur in sich gekehrt, redet ständig nur mit sich selber, schaukelt sich vielleicht selber auch hin und her, das ist ja auch ein Verhalten, was uns eher beruhigen soll, dann würde ich sagen, ist die Grenze definitiv erreicht. Und ja, zu Corona-Zeiten habe ich schon mal festgestellt, die ganzen Leute, die ins Homeoffice geschickt werden und gesagt haben, Laura, ich habe das Gefühl, ich rede mit dem Drucker mittlerweile mehr als mit irgendjemandem sonst, habe ich nur gesagt, du, wenn der Drucker antwortet, ist zu spät.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kurzarbeit, weniger Arbeit oder gar keine Arbeit für die einen, mehr Arbeit für andere. Die Corona-Pandemie, die hat die Arbeitswelt ziemlich durcheinander gewirbelt und wir wollen heute Abend über diese besondere Stresssituation für viele von uns sprechen und nehmen da ein Extrembeispiel von Joseph Varon aus Houston. Den habt ihr vielleicht in den vergangenen Tagen auf einem Foto gesehen, das um die Welt gegangen ist. Da ist der Arzt zu sehen in voller Schutzkleidung, der einen älteren Mann im Arm hält und tröstet, weil der eben wegen seiner Covid-19-Erkrankung nicht mit seiner Frau Thanksgiving feiern kann. Ein ziemlich trauriges Bild. Und dieser Arzt, der sagt in einem Interview bei CNN, er habe jetzt 256 Tage am Stück gearbeitet.
I've been working for 256 days today, non-stop, and I don't know what keeps me going. I don't know how I haven't broken down.
Ja, was macht das mit einem Menschen? Fast 260 Tage ohne einen freien Tag. Wie kann man so lange durchhalten? Manuela Jakob-Niedballer ist Arbeitsmedizinerin in Bamberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Also erstmal, was macht eine so lange tägliche Dauerbelastung mit dem Körper?
Das ist für uns ein Ausnahmezustand. Da werden wie bei dem Anblick eines Mammuts Stresshormone freigesetzt, wie Sie schon gesagt haben. Der Körper mobilisiert die Reserven, um noch durchzuhalten. Bewegungsorgane, Atmungsorgane, diese ganzen Sachen werden hochgesetzt. Was nicht so hochgesetzt wird, ist Nahrungsaufnahme. Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie im Stress sind, dann wird der Mund schon mal trocken. Ja. Und was eben ganz interessant ist, kreatives Denken, Innovationen wird in dem Moment auch runtergeregelt. Denn im Anblick des Mammuts haben wir nicht diskutiert, sondern gekämpft oder sind geflohen. Das heißt, Automatismen laufen, geübte Dinge laufen, aber kreativ sind wir nicht.
Hm. Aber Sie haben gerade gesagt, Reserven werden aufgebraucht. Was sind dann die Folgen? Also können wir dann einfach irgendwann umkippen, wenn die Reserven dann wirklich weg sind?
Es gibt natürlich Menschen, die bekommen einen Herzinfarkt, das wissen wir alle, wenn sie eine ganz besondere Stressbelastung eine längere Zeit haben. Meistens ist es aber nicht so dieses ganz akute Ereignis, sondern die Leute fangen an zu erschöpfen. Ist ja klar, ne? Es setzt eine gewisse Ermüdung ein und eins der ersten Zeichen sind Schlafstörungen, dann dieses Gedankenkreisen, Neudeutsch Rumoring. Und das hat ja auch der Arzt dann im weiteren Verlauf des Interviews gesagt, irgendwann fühlt er sich auch so ein bisschen resigniert. Und das ist ganz klassisch. Die Empathie sinkt dann, wir haben das ja ganz häufig bei Menschen, die in sehr sozialen Berufen arbeiten, ja, die sehr empathisch sind, sehr perfektionistisch sind. Diese Menschen haben natürlich auch eine höhere Belastung und können dann eher wegkippen als andere.
Wie mag der Arzt, dieser Joseph Warren, sowas durchhalten?
Ganz interessant ist, dass Professor Fischer Uni Mannheim hat herausgefunden, was Präventionsfaktoren gegen Burnout sind. Und das sind zwei Fragen. Die eine ist, freue ich mich auf meinen Tag? Okay, das ist jetzt auf einer Corona-Intensivstation oft ein bisschen problematisch. Die andere aber ist, wie viel Sinn gibt meine Arbeit in meinem Leben? Mhm. Und ich denke, da haben wir einen ganz großen Trigger, der uns auch hilft, über solche längeren Durchstrecken, über die Ausnahmesituationen hinwegzukommen. Denn mit diesem Sinnhaften habe ich natürlich eine Erfüllung, Freude auf der einen Seite, aber auch hat man ja auch gesehen, deshalb er nimmt ihn in den Arm, der kriegt ja auch sehr viel emotional Lob, Dankbarkeit, diese Geschichten zurück, nicht nur den Stress, den er hat. Ja? Und das ist auch etwas, was uns durch solche Zeiten helfen kann. Positives Feedback, Belohnungen, soziale Kontakte.
Und wie bekommen wir dann die Kreativität zurück? Weil ich kenne es von mir, ich habe, glaube ich, irgendwann mal 60 Tage am Stück gearbeitet, also jeden Tag eine Sendung moderiert. Und am Ende war kaum mehr Kreativität übrig, was in meinem Job relativ doof ist. Das heißt, ich brauche dann einfach wirklich Urlaub.
Richtig. Bewegung hilft ganz viel und Bewegung in der Natur. Also es gibt ja die Kreativitätsforschung und die sagt, dass sogar der Anblick von Natur, also glücklich, wenn Sie jetzt im Homeoffice oder im Büro auf einen Baum schauen können oder rausschauen können, das ist nicht überall möglich. Viele Menschen leben in Großstädten. Hängen Sie sich tatsächlich Bilder von Natur in die Räume, das steigert die Kreativität um 20%. Und natürlich brauche ich Pausen, da haben Sie recht.
Arbeitsmedizinerin Manuela Jakob-Niedballer empfiehlt, wir sollten möglichst nicht 256 Tage am Stück arbeiten, so wie ein Arzt aus Houston.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es leuchtet, es blinkt. Zweiter Tag im Dezember. Auch bei uns zu Hause habe ich schon die Lichterketten aus dem Keller geholt und meine Freundin hat sie schön aufgehängt bei uns. Wir sprechen über Weihnachtsdeko, über Sterne, über Engel, über Nussknacker, Glöckchen, Christbaumkugeln und eben auch Lichterketten. Habt ihr schon mal vielleicht auf der Verpackung nachgeschaut, wo das Zeug herkommt? Es kommt aus China und dort wird es nicht von irgendwelchen Wichteln und Elfen hergestellt. Nein, 60% der Deko kommt aus einem Ort in China. Dort wird in großen Teilen des Jahres diese Deko gebastelt und produziert tatsächlich. Was das für ein Ort ist, das weiß Sebastian Tischkopf aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wie heißt dieser Ort?
Ja, du sagst es, fast alles auf einem Fleck und der Name ist Yiwu. Das ist ein für chinesische Verhältnisse relativ kleiner Ort im Osten des Landes, hat zwar mehr Einwohner als Düsseldorf, ist für China aber eher eine Kleinstadt.
Yiwu, wie habe ich mir das dort vorzustellen? Wie ein Winter Wonderland mit voller Deko-Dröhnung?
Ja, das klingt, wenn du mich fragst, nach einer wahnsinnig guten Vorstellung, aber leider ist es natürlich nicht so. In den über 600 Fabriken ist zwar ein Großteil des Jahres über Weihnachten, der Rest der Stadt soll aber wohl relativ trostlos sein. Messehalle an Messehalle voller Krempel, der in Yiwu hergestellt wird, der reiht sich da aneinander. Dem Konsum zuliebe ist es aber eben sehr funktional. Einen bunten Ort gibt es trotzdem, dort, wo die Deko für die ausländischen Importeure ausgestellt wird. Und da gibt es wirklich alles, was das Weihnachtsherz begehrt, in jeder erdenklichen Form und Farbe. Ein Regal nach dem anderen, es blinkt und glitzert überall. Der Grinch, der wird hier definitiv einen Kollaps bekommen.
Okay, die meisten Chinesen, die feiern ja gar kein Weihnachten. Wie kommt so ein Ort dazu, der Hotspot für Weihnachtsdeko aus Fernost zu werden?
Naja, Yiwu ist schon so ein kleines Handelszentrum. Da gibt es nicht nur Weihnachtsfabriken, da werden auch viele andere Dinge hergestellt. soll in den 80ern noch anders gewesen sein, wie eine Arte-Doku aufbereitet hat. Ein Politiker in der ostchinesischen Region, die damals noch bettelarm gewesen ist, hatte die Vision vom weltweit größten Marktplatz für Gebrauchs- und Dekoartikel, ist dann aber doch eine Nummer zu klein geraten und die Händler spezialisierten sich jetzt auf das eher nischige Weihnachtsgeschäft. Das ist halt mega lukrativ, weil wir Europäer und die US-Amerikaner ja total auf das spottbillige und oft auch ziemlich kitschige Zeug stehen. Auch ein anderer Grund, der spricht für den Erfolg: die Produzenten sind sehr schnell und können auf Abruf herstellen, was der Markt eben wünscht. Da wird also nicht nur Weihnachtsware hergestellt.
Wie sieht's mit den Arbeitsbedingungen in EU aus?
Ja, das wird dich vermutlich nicht wirklich überraschen, aber es ist schwierig. Ein Guardian-Reporter, der war vor einigen Jahren dort und berichtete von Wanderarbeitern, die dort hauptsächlich arbeiten. Arbeitsplätze für die Region sind es also eher nicht. Für 12 Stunden täglich soll es dann bis zu 330 Euro im Monat geben. Der Reporter hat einen 19-Jährigen begleitet, der Nikolausstiefel aus Styropor mit roter Farbe besprüht hat. Seine einzige Schutzausrüstung, die waren Masken. Und nicht nur die Fabrik ist voll mit rotem Farbpulver bedeckt, er selbst natürlich auch. Für uns echt heftig, für chinesische Verhältnisse vermeintlich normal.
Also 60% der Weihnachtsdeko, die wir hier so kaufen können, kommt aus EU, aus China. Endlich mal unnützes Wissen für unterm Tannenbaum von Sebastian Tischkow. Ich danke dir. Und wer noch einen Gag für Weihnachten braucht, haltet einfach so einen Plastikweihnachtsmann hoch und sagt: echtes Qualitätsprodukt made in der EU. Ach nee, in EU, in China.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.